Den Gedanken für diese Morgenstunde möchten wir aus dem vorgelesenen Wort herausnehmen. Bruder Topperschen hat uns vorgelesen. Also, es war Missverständnis zwischen den Schriftgelehrten und Pharisäern und zwischen der Einstellung des Herrn Jesus Christus. Nun haben die Schriftgelehrten hingestanden und gesagt, holet ihn, also die Predigt, was er predigt, gefällt uns nicht, bringt ihn mal, und haben die Jünger, ihre Jünger ausgesandt. Nun kamen die Jünger und haben die Predigt zugehört. Klar, das ist sehr schön hier zu erwähnen. Sie sind nicht hergegangen, komm, wir holen dich ab. Aber sie haben zuvor zugehört, welche Predigt der Herr gebracht hat. Und dann lesen wir im 45. Vers so. Die Knechte kamen zu den hohen Priestern und Pharisäern, und sie sprachen zu ihnen, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Knechte antworteten, es hat nie ein Mensch also geredet wie dieser Mensch. Wir möchten noch ein Vers vorlesen aus Matthäus Kapitel 7, wo auch auf diesen Gedanken kommt, wo die Menschen bezogen haben oder wirklich auch bewiesen haben, dass er anders ist, dass er anders auch predigt. Kapitel 7, Matthäus 7, 28 und 29. Vers. Und es begab sich, da Jesus diese Rede vollendet hatte, entsetzten sich das Volk über seine Lehre, denn er predigte gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten. Und aus diesen zwei Schriftstellen kommt der Gedanke heraus, ob wir möchten oder nicht. Jesus Christus, kein ist wie er. Und das mussten auch die Schriftgelehrten hören, das mussten auch die Menschen beweisen. Gläubige und Ungläubige, er redet anders, er predigt anders. Also ihm ist keiner ähnlich. Und wir können noch hinzufügen, auch in seinem Leben war keiner zu finden, so heilig, wie er gelebt hat. Kein Mensch war da. Und wenn wir als Bibelleser vom Alten Bund angefangen betrachten und lesen und schauen auf Mose und auf die ganzen Propheten, auf die Männer Gottes, und dann können wir auch sagen, wirklich unter diesen wirklich Männern Gottes war keiner, wie Jesus Christus war. Ein Gedanken weiters. In Offenbarung lesen wir auch ein schöner Gedanken, wo im Johannes wurde gezeigt, das Buch oder das Evangelium, das Buch aufzutun. Und Johannes schaute über das Volk Gottes oder über die Engel Gottes drüber und schaut, kein Mensch steht auf. Gott hat gefragt, wer ist würdig? Und Johannes schaut und kein Mensch steht auf. Und da fing Johannes an zu weinen, ihm war es so ans Herz. Wie kann es sein, den Erlösungsplan, keiner kann den Menschen auf die Erde nehmen. Und er weinte und ihm eine troste Stimme sprach zu ihm, weine nicht. Einer ist würdig und das war Jesus Christus, was würdig. Keiner ist, wie Jesus Christus ist. Geschwister, das müssen wir auch so empfinden, in unserem Leben auch. Keiner kann uns helfen, wie der Herr uns hilft. Sind wir in der Not, können wir unsere Knie beugen. Freuen wir uns von ganzem Herzen. Ja, wem sollen wir danken? Dem Herrn können wir danken. Sind wir in den Kämpfen, den schwersten, wo wir vielleicht mannigfältig Menschen nicht sagen können. Ach, wenn wir dann ins Kämmerlein gehen, und uns vielleicht auch manchmal ausweinen. Mir geht es manchmal so, wenn man so einen segensreichen Gottesdienst hat manchmal, soll es Bibelstunde sein, soll es Morgenstunde sein. Und wenn man dann zum Gebet wird aufgefordert, Geschwister, ich spreche manchmal nur drei Worte. Herr, danke, danke, danke. Und soll es vielleicht 100-mal sein, danke. Und dann sage ich Amen. Und der Herr mag es. Und so können auch wir sagen, kein Mensch ist Jesus Christus gleich. Wenn wir nur an seine Liebe gedenken, den Himmelthron der Herrlichkeit verlassen, zum uns arme Menschen, die wir schuldig waren, die wir in der Sünde waren, zum uns herausziehen, zum uns eine ewige Stätte zu bereiten. Auch er hat es nur getan. In keinem anderen Namen ist das Heil, so steht es geschrieben. Und das möchte auch unseren Gedanken heiß sein. Lasst uns an diesem Gedanken uns festhalten. Jesus Christus, kein ist wie er, nur er ist allein. Nun, wir möchten etliche Gedanken betrachten vom Herrn Jesus Christus, wirklich wie er war. Lasst uns mal gleich aufschlagen in Lukas 2, seine Geburt. Sie war auch ganz anders als alle Menschen geboren sind. Warum? Weil es Gottes Sohn war, weil sein Vater ihn geliebt hat. Aber der Vater hat auch ein Zeichen mitgegeben, dass die Menschen sollen es erkennen, dass es ein anderes Kind ist. Lukas 2 vom 6. Vers. Und als sie das selbst waren, glaubt ihr, uns ist das Wort bekannt, wo Josef und Maria sind hinauf nach Bethlehem gefahren. Und als die Stunde kam, so steht es jetzt geschrieben im 6. Vers, die Zeit kam, zu gebären sollte. Und sie gebaren erst den Sohn und wickelte ihn Windeln, legte ihn in eine Krippe, denn sie hatte sonst keinen Raum in der Herberge. Und die Lieder, oder im Lied haben wir gesungen, es war ein König. Oder unlängst habe ich so eine, im Radio ist es übergeben, weil es immer Schauspieler, sein Kind ist geboren. Und da haben sie so gesagt, also über 50 Repertoren waren vor dem Krankenhaus und haben gewartet, bis das Kind auf die Welt kam. Und wenn ein Königskind oder ein Fürstkind wird geboren, ach, welche Aufsicht. Wie geben die Menschen mir, ich möchte dabei sein, ich möchte sehen und hören. Und schaut mal, hier ist unser Geliebter, ich möchte sagen, unser König, unser Herr und Heiland ist geboren. Und da steht es geschrieben, keine Herberge. In der Krippe ist eine Krippe, freilich wir als ältere Menschen wissen, was noch Krippe ist, weil man Viech hat gehalten. In der Krippe hineingelegt, das Kind. Aber Maria wusste doch ganz genau, was es für ein Kind ist, dass es der Erlöser ist. Josef wusste ganz genau. Die Propheten haben es schon vorausgesagt, ihr Schriftgelehrten. Jesus Christus, euer Erlöser, wird auf die Welt kommen. Kein Mensch hat Acht gegeben. Ach, das Kind liegt in der Krippe. Aber der Herr, der Vater im Himmel hat Acht gegeben, dann steht so geschrieben. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei der Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchten sich sehr. Schon dieser Gedanke, die Klarheit des Herrn. Also der Herr Jesus ist schon mit dieser Klarheit auf die Welt gekommen. Wenn es auch Gottes Sohn war, aber es war auch ein Menschensohn. Er hat die ganze Empfindung in seinem Leben genauso gehabt wie wir. Die Kämpfe kamen über ihn und der Prophet schrieb Krankheiten, aber das will ich auch nicht auf dem stehen bleiben. Aber er war wie ein Mensch, er hat alles so empfunden wie wir. Aber hier steht so schön geschrieben, und die Klarheit des Herrn war auch auf ihm. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Wo ich den Gedanken gelesen habe, habe ich mir so vorgestellt, ach Herr, Vater im Himmel, hättest doch diese Nacht durch das ganze Volk Israel gesammelt. Hättest doch durch deine Klarheit gesprungen, sagt Volk, ihr Volk Israel, für euch ist der Erlöser geboren. Aber schaut mal, wie ist doch Gott gnädig und barmherzig. Die Menschen, die nicht wollen, die Läster, sie sollen gehen. Aber die gottesfürchtigen Hirten, die bei Nacht ein Verlangen doch wohl hatten. Ich glaube, ihr Unterhaltung war auch demgemäß doch wohl. Wenn sie um Zeit und Welt gesprochen hätten, wenn sie vielleicht hätten Ratschlag hätten vielleicht welche Chef, welche Limmer wir kaufen, um uns mehr reicher zu werden. Ich glaube, dann wird der Engel hier nicht erscheinen. Aber doch wohl die Unterhaltung und das Herzensstand, das Verlangen der Erlöser sollte kommen. Und deshalb ist der Engel gerade diesen Hirten auch erschienen und spricht so schön: Große Freude ist euch widerfahren. Ich habe mir so vorgestellt, die Engel haben doch wohl sich, ja, was kann noch für eine Freude sein? Aber dann der nächste Vers sagt, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt David. Hier haben die Engel jetzt nicht gesagt, uns, weil der Herr Jesus Christus vom Himmel kam. Und deshalb haben die Engel gesagt, euch, oder vielleicht noch hinzugefügt, dem ganzen Volk. Dem ganzen Volk ist heute der Heiland geboren, der Herr Jesus Christus in der Stadt David. Schaut mal schon, seine Erscheinung auf dieser Welt war ganz anders, als wenn ein Kind wäre geboren als ein Königskind. Erstens vielleicht niedrig, aber zweitens von Gott erhoben, von Gott gepriesen und von Gott auch kundgetan den Menschen. Das ist euer Erlöser. Gebt auf den Acht. Denn es wird eine große Freude entstehen. Auch hier sehen wir, dass der Herr Jesus sich schon auch an der Geburt Gott, oder Gott zu ihm sich ganz anders benommen hat als zu den anderen Menschen, die nicht nach Gott fragen oder nicht diesen Erlösungsplan nicht gebracht haben oder bringen konnten. Wir haben unlängst das Tauffest gehalten. Jetzt lasst uns mal Gedanken aufschlagen, Wort aufschlagen. Aus Matthäus 3 finden wir wieder, wo der Herr, sein Vater, sich wirklich auch erwiesen hat und bewiesen hat, dass es ein besonderes Kind ist oder ein besonderer Mensch ist. Matthäus 3 vom 16. Vers. Und da Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich der Himmel über ihn auf. Und er sah den Geist Gottes gleich als eine Taube herabfahren und über ihn kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, das ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Und wenn wir uns zurückerinnern auf den vergangenen Sonntag, ich glaube, manchem ist das so auch gegangen, wo der erste Täufling ins Wasser eingestiegen ist. Dann hat man es, ich habe mir es so heilig vorgestellt. Mir war es so groß, dass wir solche schöne Zeit haben, dass der Herr uns die Möglichkeit gegeben hat, öffentlich vor alle, sich taufen lassen, sich Gott anbefehlen. Ich bin tot der Welt, ich will für Christus Jesus leben. Und mir war es so im Herz, ach Herr, bewahre doch diesen Stand unserem Volk Gottes. Denn das waren andere Tage und andere Zeiten hinter uns. Aber hier sehen wir nochmals so schön, wo Jesus getauft wurde, er stieg vom Wasser auf und da kam die göttliche Antwort, oder ich möchte so sagen, der Vater hat so gesagt, das ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Oder noch eine Schrift fällt mir jetzt ein, schaut mal, wo der Petrus, Jakobus und Johannes mit dem Herrn Jesus auf dem Berg waren. Die Jünger, sie waren immer noch mit dem Gesetz eingenommen. Sie haben sich Gedanken gemacht über das Gesetz, haben die Lehre des Herrn Jesus gehört und gesehen, sein Leben, sein Wandel. Und doch wohl auch manchmal ist der Gedanke aufgekommen, ja, wie soll es weiter oder was ist jetzt das Rechte? Und da geschah auch die Stimme, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Ach, welche Bestätigung gibt immer wieder der Vater, dass wir gewiss sollen sein, dass wir gewisse Dritte sollen tun. Auch hier, wo er getauft wurde, hat jetzt nicht nur der Herr Jesus gehört, die um Jesus waren, der Täufer Johannes und die da standen, die haben die Stimme gesagt, das ist mein lieber Sohn, auf dem ist mein Wohlgefallen. Ihr Schwester, so spricht der Herr zu uns, zu jedem Kind Gottes. Wenn wir ihm treu dienen, wenn wir ihn lieben, dann spricht er zu uns, zu jedem, du bist mein liebes Kind Gottes. Ach, möchten wir diese Stimme nie verachten oder vielleicht denken, ach, Ich habe es nicht recht gehört, aber wir haben doch den Herrn Jesus empfangen in unserem Herzen. Er war doch so gut, gnädig, barmherzig gewesen. Ich glaube, jeder kann sich erinnern, Tag, wo er sich bekehrt hat, wie doch der Herr lieb und barmherzig war. Ach, wie hat man sich gefreut. Ich denke, meine Bekehrung kommt mir das auch so zurück. Wo ich mich bekehrt habe, ich bin von der Versammlung rausgelaufen mit einem Unbekehrten. Ich sage es auch mit dem Bruder Krämer, der verstorben ist. Er war noch unbekehrt, aber ich war so froh. Ich war noch viel jünger doch als er. Aber ich war so von inwendig froh und dankbar. Ich wollte ihm sagen, oh du Onkel, ach wie gut ist ein Kind Gottes sein. Und Geschwister, das hat der Herr getan. Das hat Jesus Christus aus lauter Liebe hat er uns den Erlösungsplan gebracht, ist in unser Herz hineingezogen. Und Gott wird auch zu uns sagen, du bist mein lieber Sohn. Ach, lasst uns an ihm festhalten. Auch wenn vielleicht Krankheit kommt, wie wir viele Geschwister haben, die uns zuhören. Mancher liegt vielleicht auf dem Bett und kann nicht aufstehen. Mancher sitzt vielleicht mit Tränen und wartet, Herr, wie nimmst du mich heim? Aber man möchte jeder Seele zusprechen, beharren, beharren, beharren. Und zudem hat der Herr uns hier auf der Erde noch gelassen, die wir noch zusammenkommen können. Lasst uns nicht so gleichgültig über die Geschwister, wo Krankheit sind, wo schwer geht. Dass wir, ich habe schon öfter so manche Seele auch gesagt, wir sind hier zum einander begleiten bis an das Ufer. Bis an das Ufer und am anderen Ufer wird der Herr euch abholen. Deshalb, dass doch keines möchte Mut senken lassen. Und der Herr, unser Vater im Himmel, kann zu mir jedes Kind Gottes, wo treu den Weg geht, sprich, du bist mein liebes Kind. Bloß lasst uns immer wieder verspüren und vernehmen und es wahrnehmen, dass wir seine Kinder sind, dass wir nicht möchten vergessen, welches Geisteskinder wir sind. Nun kommt sowieso jetzt auch der andere Gedanke über uns, wo Jesus der Herr jetzt größer geworden ist, vielleicht nur so kurzstreifend. Uns erinnern, wo er 12 Jahre war, wo sie in den Tempel gingen zum Anbeten. Und dann steht es geschrieben, er ist im Tempel geblieben. Seine Eltern haben ihn 3 Tage gesucht. Und wo sie ihn gefunden haben, hat die Mutter so barmherzig gesagt, mein Kind, warum hast du uns das angetan? Und der Herr sagte, ach, ich sage jetzt mit meinen Worten, Mama oder Mutter, ich muss doch das, wo meines Vaters Werk ist, auch mit meinen Worten. Ach, wie schön, wir sehen, auch hier hat sich der Herr Jesus irgendwie anders benommen. Er wusste ganz genau, welches Geisteskind er ist. Er wusste ganz genau, wo sein Platz ist. Und hat zur Mutter gesagt, ich muss doch da sein. Und das spricht uns auch an. Ich habe den Gedanken nicht gelesen. Das spricht uns auch an. Dass unser Herzensverlangen möchte sein. Wir möchten da sein, wo das Werk Gottes ist. Meine Gedanken gehen jetzt zurück auf den gestrigen Tag. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich gefreut habe von Herzen. So viele Kinder Gottes, so schön miteinander gewesen. Geschwister, hier ist unser Platz. Ich habe zu einer Schwester gesagt, ja, das ist mein Platz, wo es voll Gottes ist. Und das möchte auch uns sehr, sehr wichtig sein. Aber der Herr Jesus dann die Zeit kam, dass er sollte predigen. An was hat er angefangen? Was war ihm wichtig? Oder was hat er vom Himmel gebracht? Markus 1, lasst uns mal aufschlagen. Markus 1. 14. Vers. 14. und 15. Vers. Nachdem aber Johannes überantwortet war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Schön geschrieben. Sehr schön geschrieben. Er hat nicht seine Verwandte aufgesucht, sondern er hat das Evangelium gepredigt. Er hat die frohe Botschaft gebracht vom Reich Gottes. Das war ihm auf dem Herzen. Ich möchte das, was ich von meinem Vater empfangen habe, das möchte ich weitergeben. Ich möchte noch an manche Seele den Weg zeigen zum Vaterherz aus lauter Liebe. Ich füge wieder meine Gedanken hinzu. Später wollte doch der Liebe heilen, doch wohl öfter sagen, ihr liebe Juden, warum gebt ihr nicht Acht? Der Heiler spricht auf einem Platz so, wenn ihr mir nicht glaubt, so glaubt doch den Werken. Ach, das macht auch uns aufmerksam, dass wir doch die rechten Werke möchten haben. Heute hilft nichts, wenn viel gepredigt wird, gar nichts. Wir kommen noch auf solchen Gedanken. Aber heute hilft das, wenn wir recht leben, wenn wir uns dort aufhalten, wo das Volk Gottes ist, wenn wir uns so benehmen wie ein Kind Gottes, wenn wir so reden als ein Kind Gottes, wenn wir das reden und Briefen kennen, wird das der Herr sagen oder nicht? Wenn wir manchmal einen Ort besuchen und stellen uns die Frage, wird der Herr neben mir sitzen oder nicht? Und Geschwister, deshalb ist der Herr gekommen, um das Evangelium aus lauter Liebe von dem Reich Gottes ans Herz bringen. Und das im 15. Vers sagt er noch deutlicher. Und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Hier spricht er jetzt schon gar nicht an Glaube, doch an mich. Warum? Weil es war die Anfangszeit. Menschen haben die Werke noch gesehen. Ja, die Menschen haben ihn angenommen als ein Sohn des Zimmermanns. Und deshalb hat er ihnen gleich gesagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Eigentlich den Vers, wo auch der Johannes der Täufer erwähnen, wo er sagt, tut Buße, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und so spricht auch der Herr, glaub doch, tu doch Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es ist schon unter euch, möchte man sagen, oder war unter ihnen, aber dann steht so geschrieben, und sie nahmen ihn nicht an. Vielleicht noch in Gedanken, von diesem von Tut Buße, wo der Apostel Petrus noch das ans Herz legt, wo er hat angefangen zu arbeiten, evangelisieren, das Wort Gottes zu verkündigen, spricht der Apostel Petrus noch schön über diesen Gedanken. Apostelgeschichte 3, vom 18. Vers. Apostelgeschichte 3, dann 18. Vers. Das ist also Apostelgeschichte 2, da lesen wir, wie der Apostel predigt hat, und 3 kommt dann auch die Fortsetzung. Und dann sagt er so vom 18. Vers, Gott aber, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, wie Christus leiden sollte, also hat alles erfüllt. Also das ist so ein schöner Gedanke. Der Apostel Petrus spricht so, also was Gott durch die ganze Propheten hindurch gesagt hat. Und wir können anfangen an Mose. Mose war auch ein Prophet. David war ein Prophet. Und dann können wir fortgehen, Jesaja, Jeremia und die ganzen Propheten. Und wenn wir Acht geben, fast jeder Prophet, besonders der Prophet Jesaja, er heißt es auch, der Prophet des Evangeliums, und die haben alle auf den Jesus Christus, auf das Kind, auf den Erlöser vorausprophezeit. Sie wollten die Menschen vorbereiten. Und das erwähnt hier der Petrus und sagt, und Gott hat das erfüllt. Und dann sagt er der 19. Vers, so tut nun Buße und bekehret euch, dass eure Sünden vertilgt werden. Auf das da komme die Zeit der Erquickung von dem Angesicht des Herrn, wenn er senden wird den, der euch jetzt zuvor gepredigt wird, Jesus Christus. Der Petrus wollte auch die Menschen aufmerksam machen, in seiner Anfangs des Evangeliums sagt, tu doch Buße und bekehret euch. Aber lasst uns mal auf den Gedanken stehen bleiben, Buße zu tun. In Römer 2, glaube ich, steht so geschrieben, und Gott durch seine Geduld und Barmherzigkeit und Güte gibt euch Zeit zur Buße. Buße, es heißt, wenn Gott uns durch Jesus Christus anspricht, wenn Gott durch Jesus Christus uns unseren Zustand zeigt, dass wir schuldig sind. Eigentlich, wenn man jetzt Buße sagt oder büßen, dann heißt so, ich muss das büßen, was ich verschuldet habe. Und deshalb hat das Wort Buße, es macht uns aufmerksam, wir waren schuldig vor Gott. Wir waren schuldig vor Jesus Christus. Die Menschen sind schuldig dem Herrn, unserem Vater im Himmel. Die Menschen sind schuldig dem Herrn Jesus Christus, für den Erlöser, wo gekommen ist. Und deshalb sagt der Petrus, überlegt doch euch, ihr müsst Buße tun. Aber es reicht noch nicht aus zu erkennen, ja, ich bin ein Schuldner. Ich habe mich verschuldigt vor Gott. Aber dann sagt er, und bekehret euch. Geschwister, Bekehrung heißt nicht ein Teil unserer Sünde oder ein Teil unserer Ungerechtigkeit. Nur ja, Herr, ich bekenne heute oder gestern habe ich das und das getan. Jetzt vergib das mir. Bekehrung heißt Umkehrung. Und im Johannes 3 heißt es so, an neue Geburt zu werden. Bekehrung heißt, wenn ich den Jesus Christus bis jetzt als Prophet habe, vielleicht oder als Lehrer angenommen habe, es war ein frommer Mensch, dann heißt es nach meiner Bekehrung, wenn der Herr mich so weit gebracht hat, dass ich alles eingesehen habe, dass ich den Herrn Jesus konnte sagen, Herr Jesus, du bist aus Liebe zu mir gekommen. Du hast mir meine Sünden gezeigt. Du hast mir einen Weg gezeigt. Aber jetzt will ich dich bitten von ganzem Herzen, vergib alles mir. Vergib mir alles und mach mich zu deinem Eigentum. Jetzt will ich dein Kind sein. Und es heißt, nicht den Weg vielleicht auf 90 Grad jetzt drehen, jetzt gehe ich so. Bekehrung heißt, sich auf 180 Grad umdrehen. Nicht auf 380, sonst gehen wir wieder den Weg, wenn wir gegangen sind. Aber auf 180 Grad das Lebensweg umdrehen und den Weg jetzt anders gehen, Geschwister, das ist Bekehrung. Und das möchten wir auch zu Herzen nehmen, wenn ein wahres Kind Gottes bekehrt ist und ist Eigentum des Herrn Jesus Christus geworden und hat anerkannt, der Herr Jesus hat mich so lieb. Er ist auf diese Erde gekommen, um mich zu erlösen. Und da kommt mir so ein schöner Gedanke, gestern Abend hat eine ganze junge Frau so erwähnt. Wir haben ja nach der Bekehrung gar keine Verlangen mehr zum Sündigen. Schöner Gedanke. Aber wahres Kind Gottes, wo den Weg jetzt anders geht, wo Jesus Fußstapfen nachgeht, in der Liebe Jesu Christi steht, in dem sein Herz muss niemals ein Verlangen sein, ich will zu nah an die Grenze gehen, ich will noch etwas mitnehmen, dass mein Leben interessanter wird. Dein Leben wird nur dann interessant, oder unser Leben wird nur dann interessant, wenn wir den Weg gehen, wo Jesus Christus gegangen ist, wenn wir die Spur nicht verlieren. Wenn wir uns nicht ablenken lassen von der Welt, nur dann können wir den Weg recht gehen. Oder in Jeremia so in Gedanken spricht der Prophet, Herr, bekehre mich. Er wollte sagen, ich kann mich allein nicht bekehren, du musst mich so weit bringen. Du musst mir zeigen, bekehre mich. Und sagt er, und so werde ich mich auch bekehren. Das spricht der Prophet so aus. Und das wollte auch der Petrus hier sagen. Tut Buße und bekehret euch. Und nur dann werden wir erkennen, wer Jesus Christus ist. Und nur dann können wir den Weg gehen, was der Herr für uns auch vorbereitet hat und den wir recht gehen können. Möchten wir noch in Gedanken aufschlagen, Lukas 9. Wo der Herr auch seine Jünger aufmerksam macht. Sehr schöner Gedanke. Die Jünger doch wohl waren auch schon so ganz sicher. Wir predigen, wir sind im Herrn seine Jünger. Aber in Lukas 9, im 52. Vers, lesen wir so schön, wo der Herr, drei lässlich, den 52. Vers, und er sandte Boten von sich hin, die gingen hin und kamen in einen Markt der Samariter, da sie im Herberge bestellten. Und sie nahmen sie nicht an. Wir möchten auch in den Gedanken das auch für recht verfolgen. Der Herr hat seine Jünger vorausgesandt, sagt wieder mit meinen Worten, meine Jünger, geht jetzt in die Stadt und wenn ihr auf den Markt kommt oder wo ihr euch dann mit den Leuten zusammentrefft, spricht zu ihnen. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Der Herr wird kommen, er wird euch predigen. Er wird euch das Evangelium ans Herz legen. Er wird euch den Weg zeigen, dass ihr nicht verloren geht, dass ihr gerettet werdet. Und die Jünger gingen auch hin. Sie gingen und haben, wollte sich das die Botschaft auch den Menschen vorbringen. Und das steht weiter geschrieben.
Und sie nahmen nicht an, darum, dass er sein Angesicht gewandt hat, zu wandern nach Jerusalem. Da aber das seine Jünger Jakobus, Johannes seien, sprachen sie: Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und verzehre sie, wie Elia tat. Hier sehen wir die Gesinnung des Herrn und die Gesinnung der Menschen. Aber erlöste Kinder Gottes waren. Sie waren so enttäuscht. Wir haben doch das empfangen. Wir haben doch es gefunden, wie der Herr Jesus lieb ist, wie er uns gerettet hat. Und jetzt kommen sie in den, und wollten die Menschen vorbereiten. Und die Menschen haben gesagt: Nein, wir wollen nicht. Wir wollen nicht. Ihr braucht nicht in unsere Stadt kommen. Die Jünger kehrten sich um und sagen: Herr, sie wollen uns nicht aufnehmen. Aber komm, wir bestrafen sie. Ich sage wieder mit meinen Worten: Komm, wir beten. Die Jünger haben nicht gesagt: Herr, bete doch du. Sondern haben gesagt: Komm, wir beten. Wir beten, es soll Feuer vom Himmel fallen und sie verzehren. Der Prophet hat ja auch so getan. Geschwister, so ist unsere menschliche Einstellung. Auch manchmal, wenn wir bekehrt sind, kann in uns solche Gedanken kommen, was dem Herrn nicht gefällt. Aber wenn wir uns Zeit nehmen und dann briefen, die Gedanken, wie Mittwoch wurde uns ans Herz gelegt, briefen. Wenn wir dann briefen, ja, von wo sind die Gedanken? Sind sie zum Segen oder nicht zum Segen? Aber der Herr spricht dann so schön im 55. Vers so: Jesus aber wandte sich und bedrohte sie und sprach: Wisset ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Ach, den Vers lese ich so oft, ob ich möchte auch so sagen, der Vers war mir schon so oft zum Segen. Und besonders war dieser Gedanke mir zum Segen, wo ich 3 Jahre im Wehrdienst war. Wie oft hat der Feind einen Tisch zubereitet? Wie oft hat der Feind so dünne Spinnen gesponnen, um ein Kind Gottes zu fangen? Wie oft wurde Gelegenheit und Möglichkeit gegeben. Vielleicht kurz erwähnen, kommt mir auch jetzt schon, wo ich noch vielleicht so 20, 21 Jahre alt hatte einen Freund. Und am Sonntag sprach er mich an, sagt: Komm, Erich, wir gehen gebaden an See. Nun ja, am Nachmittag schönes Wetter, gut, wir gehen. Wir sind zu Fuß gelaufen, ich habe den vielleicht Gedanken schon erwähnt, wo wir nicht mehr weit waren vom See, und dann hat er so zu mir gesagt: Weißt, ich war der vergangene Sonntag auch da. Und da waren 2 Mädchen, wir haben so schön gebadet, aber sie waren zu zweit und ich allein. Und deshalb wollte ich dich mitnehmen, dass du dich auch erfreuen kannst. Schau mal, wie der Feind so fein ist. Ach, er spinnt, er zubereitet den Weg. Dann haben wir gesagt: Wie? Mädchen warten auf uns. Ja, die und die, du kennst doch die gut. Ja, ich kenne sie gut, aber auf Wiedersehen. Ich habe mich umgedreht, 180 Grad, bin wieder heimgegangen. Man wollte nicht in das Feind das Hände fallen. Es kann Versuchungen kommen. Und wenn wir selbst uns hineinlaufen, der Feind wird uns nicht verschonen. Und deshalb ist der Gedanke, ich sage nochmal, dieser Vers war mir so oft zum Segen. Und ich wünsche auch unserer Jugend diesen Vers. Vergesst diesen Vers nicht. Er steht in Lukas 9, 55, kann man ganz gut behalten. Vergesst nicht, welches Geisteskinder ihr seid. Wenn der Feind euch manchmal Gelegenheit und Möglichkeit gibt, um das Leben ein bisschen genießen, es reicht dem Feind, ein bisschen anfangen und dann wird er es vollenden. Und deshalb möchte auch uns dieser Gedanke sehr wichtig sein, dass wir nie möchten vergessen, unser Erlöser, der uns erlöst hat, der uns das Heil geschenkt hat, der uns eine ewige Stätte zubereitet hat und sagt: Du bist mein liebes Kind. Und deshalb will er auch nie, dass wir sollen vergessen, welches Geisteskinder wir sind. Ach, das ist solch ein schönes Wort, ach, dass wir es möchten nie vergessen und immer im Herzen möchten haben und auch inwendig die Freude empfangen werden, zum Gott danken: Herr, ich bin dein Kind. Ich will dir dienen, ich bin dein Kind. Und wenn der Feind uns manchmal die Freudigkeit will rauben, dann lasst uns das Lied singen, wo immer wieder kommt es zuvor und sagt: Und ich bin dein Kind und das möchte auch uns immer wieder zur Bestätigung sein. Wenn wir dann uns wirklich uns an Gott halten, sein Kind sind, dann wird er auch von ganzem Herzen über uns wachhalten, uns behüten und bewahren. Aber das ist wirklich, wir können nur Gott danken, dass wenn der Herr, wenn wir uns bekehrt haben, wenn der Herr uns eingetragen in das Buch des Lebens, dass wir seine Kinder sind und dass er über uns auch wacht und uns vergeben hat. Aber noch ein schönes Wort in Hebräer 10, lasst uns aufschlagen, was der Herr Jesus verspricht uns. Hebräer 10, der 16. Vers. Hier spricht er so, das ist das Testament, das ich ihnen machen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich es schreiben. Das tut der Herr, wenn wir uns bekehren. Wenn im alten Bund das Gesetz auf der Steintafel war, und das Volk Israel immer wieder kam, der hohe Priester muss sie erinnern, so ist das Gesetz, so steht es geschrieben. Und jetzt sagt der Herr, also das Neue Testament will ich in euer Herz schreiben, geben. Und ihren Sinn will ich es schreiben. Und ihre Sünden und ihre Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Und dann sagt der 18. Vers, wo aber derselbe Vergebung ist, da ist nicht mehr Opfer für die Sünden. Das macht Jesus Christus. Wenn wir durch die Bekehrung sind frei geworden von der Sünde. Und diesen Tag, dann schreibt der Herr uns das Buch des Lebens ein. Und von diesem Tag sind wir auch ein Glied der Gemeinde Gottes. Denn unser Name steht schon im Buch des Lebens, im Himmel geschrieben. Und dann sagt er, und von diesem Tag will ich an eure Sünden nicht mehr gedenken. Also die Sünden, was wir getan haben vor der Bekehrung, sie hat uns Gott ganz vergeben. Noch hinzufügen vielleicht, wenn der Mensch dann vielleicht später abkommt von Gott, aber der Herr gedenkt diese Sünden nicht mehr, die sind hinter. Und dann sagt er, und ich will nie mehr an diese Sünde gedenken. Aber schaut mal, aber Gott, der Herr, Jesus Christus hat nur ein Buch. Das ist das Buch des Lebens, wo er uns eintragt, wenn wir uns bekehren. Der Herr hat kein Buch, wo er vielleicht führt, dass wir ihn beleidigt haben, dass er das nicht vergisst. In Offenbarung finden wir so einen Gedanken eigentlich. Und es werden später Bücher aufgetan und nach diesen Büchern wird das Gericht gehalten. Geschwister, dass die Bücher sind, das ist unser Lebenslauf, was wir ohne Gott leben. Was wir mit Gott nicht in Ordnung gebracht haben. Und wenn unser Name von dem Buch des Lebens ausgetilgt ist und wir leben nach unserem eigenen Sinn und Gedanken und unsere Taten sind in unserem Buch, was wir selber vielleicht führen und aufgeschrieben sind, durch diese Tat werden wir auch vor Gott für diese Tat vor Gericht kommen. Und deshalb, wenn Gott was vergeben hat, wenn Jesus Christus was vergeben hat, das hat er vergeben für immer. Das sind wir Menschen, können nicht manchmal vergessen, wenn eins und das andere um Verzeihung bittet. Das wird vielleicht nachgetragen, jahrelang. Oder eins und das andere hat vielleicht noch ein Notizbuch und schreibt es auf. Diesen Tag wurde ich beleidigt. Und wer vielleicht solch einen Gedanken hat, ich will sagen, die Seele wird nie Frieden mit Gott haben. Denn der Herr spricht so, der sagt, wenn ihr den Menschen vergebt, dann will ich euch auch vergeben. Also es kommt doch klar die Richtung aus. Wenn wir was noch nicht vergessen können, den Menschen nachtragen, dann wird der Herr uns nie vergeben. Deshalb, wenn der Herr was vergeben hat, das hat er vergeben, das ist da hinten. Und das möchte auch wir so sicher sein, wo der Herr uns angenommen hat als seine Kinder, als seine Eigentum, dann hat er alles vergeben und hält wach über uns, dass der Feind uns soll nicht antasten. Nur dann kann der Feind uns antasten, wenn wir von seinem Eigentum, von der Gesinnung Christi abweichen und vielleicht zu nahe an die Grenze kommen. Aber deshalb ist es so schön geschrieben, also der Herr wird unserer Ungerechtigkeit nie mehr gedenken. kommt der nächste Gedanke. Heutigstags wird so viel, ach, die Liebe Gottes, die Liebe Gottes, die Liebe Jesu Christi. Ach, es ist solch ein schöner Gedanke. Aber wir möchten auch einen Gedanken oder ein Wort lesen, wo der liebe Heiland auch anders predigt. Wo er nur nicht bloß hat, oder ich möchte so sagen, er hat auch die Ungerechtigkeit, die Menschen, die sozusagen gläubig waren, nicht zugedeckt. Er hat es aufgedeckt. Johannes 2, Johannes 2 vom 13. Vers will mir aufschlagen mal. Hier finden wir den Gedanken, wo der Herr sogar betrübt war, dass er es nicht so gefunden hat, wie er wollte es. Und wir wissen, dass die Juden im Jahr eines Mal sich immer wieder versammelt haben, zum vor Gott erscheinen, um ihre Schuld, um für ihre Schuld zu bitten. Und hier finden wir in Johannes 2 vom 13. Vers so. Und der Juden Ostern war nahe, und Jesus zog hinauf in Jerusalem. Und er fand im Tempel sitzen, die da Ochsen, Schafe, Tauben viel hatten und Wechsler und die Wechsler. Und er machte einen Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen, Ochsen und verschiedenen Wechseln das Geld und stieß die Tische um. Und sprach zu denen, die Tauben viel hatten, traget das von dannen. Und machet nicht mein Vaterhaus zum Kaufhaus. In einer anderen Übersetzung sagt er zu einer Mördergrube. Der Herr Jesus, ich stelle mir das so vor, ist nach Jerusalem gekommen. Ach, ich will meinem Vaterhaus gehen. Ich will in den Tempel gehen. Klar, er wusste schon, was dort vorging. Aber er wollte dabei sein und erstmal schauen, wie weit das gekommen ist. Und als er in den Tempel kam, hat er gesehen, ja, hier fehlt ja der Gottesdienst. Was geht hier vor? Ist ja ein Jahrmarkt. Kaufen und verkaufen. Die Menschen sind ganz abgelenkt von dem, was sein sollte. Und ich kaufen und verkaufen. Und der Eifer für seinen Vater, sein Eifer für das Haus Gottes, es war ihm so am Herzen, dass er sich nicht konnte halten, alles hinausgetrieben und die Tische sogar umgeschmissen. Ein Einzelner sollte vielleicht sagen, ja, was machst du? Hier sind noch die Schriftgelehrten, wir sind noch im Tempel. Aber schau mal, der Eifer um die Wahrheit, der Eifer um den Vater, er wurde die Erlösung gesandt hat, um die Menschen zu erretten. Und was haben sie mit dieser Erlösung gemacht? Der Jesus musste das Natürliche, das Leben, was im Tempel vorging, war so weit abgekommen von dem Wahrhaftigen, muss das alles hinaustreiben und sagt, warum habt ihr von meinem Haus eine Mördergrube gemacht? Ach, es war am Jesus Herz, ich glaube, wie er so empfunden hat. Also der Tempel ist gebaut worden, um die Menschen sollen sich zu Gott nahen. Aber wie weit ist es dem Feind gelungen, die Menschen von dem abzubringen. Die Gedanken möchte ich nicht aufschlagen. In Matthäus 23 kennt ihr noch zu Hause, eins und das andere vielleicht noch recht Zeit nehmen und lesen. Was er dort alles den Schriftgelehrten und Pharisäern spricht. Er spricht, wehe, wehe, wehe euch. Im Heiland wäre es viel lieber gewesen, wenn die Schriftgelehrten, wo die Schrift so gut wussten, sie haben sich gerehnt, wenn sie werden kommen, Herr Jesus, wir wollen mit dir bauen, wir wollen den Weg zubereiten. Aber was hat er angetroffen von diesen gelehrten Menschen? Er musste nur das Wehe aussprechen, so weit seid ihr gekommen. Aber in Lukas 11 finden wir auch solchen Gedanken oder solch ein Wort, wo der Herr musste auch ein Wehe aussprechen. Lukas 11, 38. Vers. Wo der Herr auch gepredigt hat, Buße und Bekehrung, da steht so geschrieben, 38. Vers. Da das der Pharisäer sah, verwunderte er sich, dass er sich nicht vor dem Essen gewaschen hat. Der Herr aber sprach zu ihm, ihr Pharisäer, haltet die Becher und Schüsseln auswendig reinlich. Aber euer Inwendig ist volles Raub und Bosheit. 40. Vers, sagt ihr Narren. Ihr Narren, meint ihr, dass es inwendig rein ist, wenn auswendig rein ist? Er wollte sagen, ihr Pharisäer, ihr Schriftgelehrten, ihr seid auswendig so heilig. Ihr lauft auf den Märkten rum und habt einen Priestermantel an, der breite Riemen hat, wo das Gesetz aufgeschrieben ist. Ihr vermahnt und wollt die Menschen zurechtbringen. Aber schaut mal in euer Herz hinein. Meinst du, dein auswendiger Stand ist wie dein inwendiger? Es stimmt doch nicht, sagt er. Wehe, wehe, ihr Pharisäer, ihr seid ja Narren. Ach, wenn man jetzt so, wenn nur auf das Wort jetzt Acht gibt. Mancher doch wohl hat sich auch beleidigt. Aber dem Herrn Jesus hat es so weh getan. Er ist gekommen, um das Heil zu bringen. Er wollte Helfer haben. Er wollte diesen Menschen helfen, sogar wo am Gesetz noch gehalten haben. Aber er muss sagen, ihr seid ja Heuchler. Ihr versteht ja gar nichts von dem Reich Gottes. Dann sagt er am Anfang, doch gebt Almosen von dem, was da ist. Siehe, so ist euch alles rein. Aber wehe euch, Pharisäer, dass ihr verzinnt die Minzen und Raute und allerlei Kohl und geht vorbei an dem Gericht und an der Liebe Gottes. Die sollte man tun und jenes nicht lassen. So hat er die Pharisäer und die Schriftgelehrten zurechtgewiesen und hat zu ihnen gesagt, wehe euch. Ich möchte noch hinzusagen, doch wohl hat er auch gesagt, wenn ihr euer Inwendig nicht verbessert, wenn ihr nicht anders anfangt, könnt ihr nicht den Weg Gottes recht gehen. Ach, der Gedanke, heute ist auch so ein Gedanke. Heute ist solche Belehrung, das tut dem von Herzen weh, aber heute ist so eine Belehrung. Man ist bekehrt, man ist ein Kind Gottes, man weiß sogar vielleicht, mein Name steht schon vor 20 Jahren im Buch des Lebens. Aber dem Feind ist es gelungen zu sagen, ach, du bist doch bekehrt, aber das macht nichts. Du hast dich ja inwendig bekehrt. Auswendig kannst du tun, was du willst, bloß nicht zu weit gehen. Geschwister, es ist im Pharisäers Einstellung, der Feind bringt uns wieder zu diesem, der Feind will das Volk Gottes wieder in diesen Stand bringen. Du bist bekehrt, sei zufrieden, alles ist gut, aber das auswendige Benehmen, die Redensart, die Kleidung, es schadet alles nichts. Mir kommt jetzt ein Gedanke, ich glaube, der Bruder Vogt hat es hier erwähnt. Ich glaube, hier hat er den Gedanken erwähnt, aber er ist mir so sitzen geblieben. Hat er doch berichtet, dass er in einen Laden gegangen ist, um einen Gewand zu kaufen, einen Anzug zu kaufen. Manche so angeschaut, konnte sich nicht entscheiden, hat der Verkäufer ihm ein rechtes, schöner Anzug gebracht. Dieser Anzug passt dir. Nun hat er gesagt, ich brauche 10, 15 Minuten, um mich überlegen. Ist raus von dem Laden und hat gefragt, Herr, soll ich den Anzug kaufen oder nicht? Wo ich den Gedanken gehört habe, Geschwister, es war mir so wichtig geworden. Fragt wohl heute jemand, wenn er was kauft im Laden, nach Mode geht, so ist die Mode. Frag doch, ich glaube so, dass kein fragt mehr, Herr, soll ich es kaufen oder nicht? Aber der Bruder Vogt hat dann erwähnt, dann ist er raus und hat zu Gott gebetet, Herr, soll ich den kaufen oder nicht? Und der Herr hat ihm gesagt, kaufen. Und er hat dann noch erwähnt. Und wenn manches Kind Gottes wird den Herrn fragen, soll ich das Kleid kaufen? Soll ich die Hose kaufen? Und der Herr wird ihm die Antwort geben, dann wird manches Kleidstück im Laden bleiben. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Vielleicht denkt eins und der andere wieder, ach, kommt wieder in das Alter. Ja, schließlich kommt nicht in das Alter rein. Aber mir ist wichtig, sind wir ein Kind Gottes, sind wir bekehrt, dann muss auch unser Auswendig und Inwendig muss zusammenstimmen. Dann müssen die Menschen sehen, ja, dieser Mensch ist erlesen, ist ein Kind Gottes, ich sehe es doch von Weitem schon. Und das verlangt der Herr von uns. Und deshalb ist auch dieser Gedanke sehr wichtig. Der Heiland hat die Schrift gelehrt und vermahnt, hat gesagt, es hilft nichts, wenn ihr euch so schön anzieht. Es hilft auch nichts, wenn ihr die Menschen vermahnet. Aber wenn ihr inwendig nicht rein seid, so ist alles unrein. Noch ein Gedanken, lasst uns mal lesen. In Johannes 6, wo der Herr jetzt nochmal vermahnt. vom 53. Vers. Wo der Herr jetzt wirklich, das ist ein längeres Wort Gottes, aber wir möchten es auch lesen und Acht geben auf das Wort. Johannes 6, 53. Vers. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, werdet ihr nicht essen das Fleisch des Menschensohnes und trinken sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die rechte Speise und mein Blut ist, das rechte, ist der rechte Trank. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wenn wir diese Verse lesen, oder ich möchte so sagen, einem Mensch, der die Bibel nicht kennt, wo den Willen Gottes nicht kennt und diese Verse liest, dann sagt er, ja, das ist ja ganz unverständlich. Wie kann man im Mensch sein Fleisch essen? Wie kann man sein Blut trinken? Und dann sagt er noch hinzu, dann könnt ihr nicht meine Jünger sein. Aber jetzt kommt die Antwort. Jetzt kommt die Antwort, 57. Vers, sagt er so: Wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters Willen, also wer mich isset, der wird auch leben um meinetwillen. Es geht jetzt hier nicht um Essen des Menschensohnes oder das Fleisch und das Blut, gar nicht. Jetzt sagt der Heiland so schön hier, sagt er, ich bin gekommen, zu meines Vaters Willen zu erfüllen. Zu dem ist er geboren, zu dem ist er auf diese Welt gekommen und hat auch sein ganz lebenslang bemüht, den Willen des Vaters auszuleben. Dass die Menschen sehen konnten, ja, das ist wirklich, der ist vom Himmel gekommen. Manche haben auch anerkannt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes im Himmel. Und deshalb sagt er, wie ich meinem Vater seinen Willen erfülle, so müsst ihr auch meinen Willen erfüllen. Jetzt wisst ihr, das ist gerade das Trinken und Essen des Fleisches und des Blut. Das wird den ganzen Willen des Heilens seinen Willen erfüllen. Und wenn wir das tun, dann gehen wir nicht irre. Dann sind wir auf dem rechten Weg. Noch ein Gedanken weiter, dann sagt er, das ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Nicht wie euer Väter haben Manna gegessen und sind gestorben. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Solches sagte er in der Schule, da er lehrte zu Kapernaum. Fielen uns seine Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? So geht's. So geht's im Leben. So geht es um Wortverkündigung. Wenn jemand nahe kommt an die Seele, wenn jemand den wahren Ernst Gottes ans Herz legt, und dann kommt bei manchen der Gedanke, ja, wer kann das ausleben, wer kann das wiederhören? Das wissen wir, wer kann das wiederhören? Es ist der Gedanke, muss uns bleiben, der wahre Ernst Gottes, der liebe Jesus Christus, wo auf diese Erde gekommen ist. Es ist auch ein gerechter Gott. Es ist ein Jesus, wo die Gerechtigkeit lieb hat. Und er mag die Gerechtigkeit. Deshalb hat er auch manchem Sünder den Weg so gezeigt. Er hat manchen Schriftgelehrten zurechtgewiesen, so ist der Weg, nicht wie du denkst. Und deshalb ist auch hier der Gedanke, sagt er, das ist aber eine harte Rede. Aber noch weiter. Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch das? Könnte man gerade stehen bleiben. Und schaut mal, wenn wir von der Versammlung rausgehen, ich komme jetzt, in Gedanken komme ich jetzt an Schwester Hennig, die hat mal den Gedanken so erwähnt, nach der Versammlung, entweder hat der Mensch sich aufgelehnt, ist schlimmer geworden, oder hat er sich verbessert. Demgemäß, wie die Predigt war. Der Apostel spricht so, ihr sucht Prediger, nachdem eure Ohren liegen. Wenn sie euch loben, wenn sie euch gut reden, oh, das ist gut. Und der Herr sagt, fragt hier, wenn ich jetzt zu euch so ernst rede, ärgert euch das? Geschwister, es sollte uns niemals das Wort Gottes zum Ärgernis dienen, sondern wenn uns das Wort Gottes anspricht, lasst doch uns darüber nachdenken, dass der Herr hat es jemand auf, getragen, um es zu sagen. Sonst hätten wir ja manchmal irre gehen. Wenn der Herr uns nicht oberhält, wenn der Herr uns nicht immer wieder belehrt, dann hätten wir irre gehen. Aber aus seiner Liebe tut er manchmal uns lieben von Herzen und gibt uns so ermutigende Predigt. Andermal wieder tut er uns so, will ich hinzufügen, tut er uns so bestrafen inwendig, uns aufmerksam machen. Und deshalb hat er hier gesagt, ärgert euch das. Ach, uns möchte das Wort Gottes niemals zum Ärgernis dienen, sondern wir möchten die Frage stellen, Herr, was verlangst du noch von mir? Findest du an mir noch was? Ich will wirklich es lassen, will dir angenehmer zu werden. 62. Vers sagt er so, wie wenn ihr den Sehnwert des Menschensohn auffahren dahin, da er zuvor war? Der Geist ist, der da lebendig macht, das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich rede, die sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht, denn Jesus wusste von Anfang wohl, welchen nicht glaubend und welcher ihn verraten wird. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Von dem an gingen seine Jünger viele hinter sich und wandelten hinfort nicht mehr mit ihm. Also wo der Herr Jesus jetzt so eine ernste Sprache hat gehalten, ich möchte sagen, eine schöne Vermahnung hat er gehalten. Jetzt hat er umgeschaut, ach, meine Lieben, sind manche gehen weg. Es hat ihnen nicht gefallen. Aber Schwestern, der Herr hat sich nicht angepasst den Menschen, sondern der Herr hat sich seinem Vaterwillen angepasst. Und wenn der Vater ihm hat gesagt, mein Kind, rede jetzt diese Worte, dann hat er auch geredet. Aber das Wort Gottes möchte uns nie zurückschrecken, es möchte uns herziehen. Wenn es uns manchmal ums Herz vielleicht heiß wird, wenn der Herr vielleicht uns manchen Gedanken aufmerksam macht, dann möchten wir sagen, Herr, im herzlichen Dank, ich weiß nicht, wie lange ich noch auf der Erde wird sein, aber ich danke dir, dass du aus Liebe mich zurechtweist, denn du hast mich wirklich lieb von ganzem Herzen. Und dann sagt er so schön, oder wir lesen im 67, da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ach, möchten wir doch alle zur solchen Überzeugung kommen, dass auch wir möchten sagen, Herr, du hast Worte des ewigen Lebens. An dein Wort halten wir. Du bist unser Erlöser. Du bist ganz anders als alle, die vor dir gewesen sind und die nach dir kommen werden. Ich halte mich an dir und an dein Wort und dass wir nie möchten einen Ausweg suchen, sondern auch können sagen, wie der Petrus sagen, du hast Worte des ewigen Lebens. Aber dann sagt der Petrus noch weiter, wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ach, in welcher schöner Gedanke. Petrus war so überzeugt, der Erlöser, der ganz anders war, der ganz andere Belehrungen gebracht hat, der auch uns ganz anders geliebt hat als alle Menschen, sagt er, wo sollen wir jetzt hin? Wir halten uns an ihm. Du bist der lebendigen Gottes Sohn. Und vielleicht zum Schluss noch ein Gedanken, vielleicht bringt uns dieser Gedanke so nicht auf die Liebe, aber schaut mal, es ist eine Tat, was der Herr für uns alle getan hat, aus lauter Liebe und Barmherzigkeit. Und den Gedanken finden wir in Lukas 23, wo ihm Jesus sein Lebenslauf zu Ende ging, hat er nochmal den Menschen bewiesen, dass er anders ist, dass er nicht ist wie ein Mensch, der vielleicht zurückzahlt oder etwas nicht vergessen kann. Lukas 23, vom 33. Vers, wo der Herr Jesus jetzt schon verurteilt war, und wusste ganz genau, dass er wird gekreuzigt, dass er in Tod geht. Und dann war er nochmals so barmherzig mit den Menschen und hat ein Gebet zu seinem Vater empor gesandt. Und da steht so geschrieben. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigte sie ihn da selbst und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wo ich diesen Gedanken gelesen habe, schaut mal, aus lauter Liebe. Er hat nicht zugerechnet. Er hat nicht gebetet, Vater im Himmel, vergesst nicht, was sie an mir getan haben. Sondern er hat nochmal für diese Menschen, wo ihn jetzt ans Kreuz geschlagen haben, hat nochmal eine Fürbitte eingelegt. Vater, vergib ihnen. Vielleicht kommt die Zeit, dass ein oder andere zur Erkenntnis kommt. Und dass das Gewissen dann nicht plagt. Ich vergib ihm auch, aber auch du vergib. Geschwister, so ist unser Herr Jesus. Unser Herr Jesus, so ist er barmherzig und lieb, dass er sogar, wo er verurteilt wurde, wo er ans Kreuz kam, er hat nicht nachgetragen, er hat auch nicht vorgeschmissen, aber er hat sogar Fürbitte eingelegt, dass Vater ihnen soll vergeben, so dass der Vater ihnen soll vergeben. So ist unser Herr Jesus lieb, barmherzig. Er will nicht gedenken, er will alles vergessen, wenn wir uns nur an ihm halten und nur ihn erkennen. Ja, dass er ist wirklich wie kein anderer. Er ist liebevoll, er ist barmherzig, er ist gerecht, er ist heilig. Und wenn wir an dieser Erkenntnis festhalten und am Herrn Jesus festhalten, dann kommt der Tag, wird er sagen, du bist mein lieber Sohn, geh ein zu deines Vaters Herrlichkeit. Und das will der Herr uns alle geben. Und das möchte er uns auch alle geben. Amen.